SR Info. Rundschau.
Es ist 13 Uhr. Willkommen zur Rundschau mit Barbara Grech. Und das sind die Themen. Nach der Asylabstimmung im Bundestag. Scharfe Kritik an Friedrich Merz und seiner quasi Zusammenarbeit mit der AfD.
Wenn es hier heute eine solche Mehrheit gegeben hat, dann bedauere ich das.
Nach dem Flugzeugabsturz in Washington. Die Suche nach Überlebenden ist im Gange.
Jetzt sind Polizei und Feuerwehr mit einem Großaufgebot im Einsatz. Sie suchen im eiskalten Wasser nach Überlebenden.
Und freie Arztwahl im Saarland nicht möglich. Behindertenbeirat übt Kritik. Und wir blicken noch auf das Wetter. Es bleibt überwiegend stark bewölkt, aber trocken. Bei Temperaturen zwischen 7 und 11 Grad. Es ist ein Albtraum. Mehr als ein Dutzend Leichen wurden nach dem Flugzeugunglück in Washington geborgen. Gestern Abend war ein Passagierflugzeug mit 64 Menschen an Bord in der US-Hauptstadt beim Landeanflug mit einem Militärhubschrauber kollidiert und in den Fluss Potomac gestürzt.
Es ist eine dramatische Rettungsaktion, die in den Morgenstunden Ortszeit immer noch weiterläuft. Über dem Potomac, mitten in der Hauptstadt Washington D.C., kreisen Hubschrauber. Auf dem Wasser sind zahlreiche Boote unterwegs, Taucher sind im eiskalten Wasser, rund 300 Rettungskräfte sind im Einsatz. Sie haben offenbar bereits zahlreiche Tote geborgen. Ob es Überlebende des Unglücks gibt, ist noch nicht bekannt. Die Hoffnung, noch Menschen lebend aus dem 2 Grad kalten Wasser zu bergen, schwindet immer mehr. Ein Passagierflugzeug der American Airlines, das aus Wichita im Bundesstaat Kansas kam, war im Landeanflug auf den Stadtflughafen von Washington mit einem Militärhubschrauber kollidiert. In dem Flugzeug waren nach Behördenangaben 60 Passagiere und 4 Crewmitglieder, in dem Militärhubschrauber, der auf einem Übungsflug war, 3 Soldaten. Die genaue Unglücksursache ist noch unklar. Es gibt keinerlei Hinweise auf einen Anschlag. Die Behörden gehen von einem Unfall aus. Ralf Borchardt, Washington.
Die Terrororganisation Hamas hat 7 Geiseln ans Rote Kreuz übergeben. Das teilte die israelische Armee unter Berufung auf das Internationale Komitee vom Roten Kreuz mit. Darunter 2 israelische Staatsbürger und 5 thailändische Erntehelfer. Im Gegenzug sollen 110 Palästinenser aus israelischen Gefängnissen entlassen werden. Wenn der Austausch planmäßig abläuft, befinden sich noch etwa 80 Geiseln in der Gewalt der Hamas. Die Wirtschaft in Deutschland ist Ende des vergangenen Jahres stärker geschrumpft als erwartet. Das teilte das Statistische Bundesamt mit. Nach einer ersten Schätzung sei das Bruttoinlandsprodukt im vierten Quartal um 0,2% zum Vorquartal zurückgegangen. Den Angaben zufolge sind die privaten und staatlichen Konsumausgaben zwar gestiegen, Exporte sind aber deutlich zurückgegangen. Nach der Asylabstimmung gestern im Deutschen Bundestag jubelt die AfD und SPD, Grüne und Linke sind empört. Zum ersten Mal hat im Bundestag eine rechtspopulistische Partei einem Antrag zur Mehrheit verholfen. Das haben die CDU und vor allem Friedrich Merz billigend in Kauf genommen. Nun kommt auch Kritik von ungewöhnlicher Seite. Die Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich zu Wort gemeldet.
Angela Merkel hat mit ihrem Vorsatz gebrochen, sich als Altkanzlerin nicht mehr in die aktuelle Politik einzumischen. Auf ihrer Website kritisiert sie Friedrich Merz und die Fraktion von CDU und CSU, weil die gestern bewusst Stimmen der AfD für eine Mehrheit im Bundestag in Kauf genommen haben. Merkel schreibt, sie halte das für falsch. Sie erklärt stattdessen für richtig, dass alle demokratischen Parteien gemeinsam alles tun, um Attentate wie in Magdeburg oder Aschaffenburg zu verhindern. Und zwar redlich in der Sache, schreibt sie, und auf der Grundlage europäischen Rechts. Damit distanziert sich Merkel deutlich von ihrer Partei. Sie verweist auch auf den November. Da hatte Friedrich Merz noch gefordert, dass SPD und Grüne keine Anträge oder Gesetze im Bundestag abstimmen lassen, bei denen die AfD die Mehrheit beschaffen könnte. Das, schreibt Merkel, sei Ausdruck großer staatspolitischer Verantwortung gewesen, die sie vollumfänglich unterstützt habe. Dass Merz seine Meinung geändert hat, kritisiert Merkel. Sabine Henkel, Berlin.
Es hagelt also Kritik von allen Seiten an dem CDU-Bundeskanzlerkandidaten Friedrich Merz und dessen riskantem Spiel mit der AfD und dem Einstürzen der Brandmauer gegen die antidemokratische Rechte. Doch nicht nur politisch ist die Abstimmung fragwürdig, sondern auch rechtsstaatlich. Max Bauer kritisiert in seinem Kommentar, dass Merz zwischenzeitlich eine Sprache verwende, die auch ein zweifelhaftes Rechtsstaatsverständnis offenbare.
Falsch ist vor allem das, was Friedrich Merz inhaltlich fordert, und falsch ist seine Sprache.
Denn sein Vorschlag, die deutschen Grenzen dicht zu machen und Geflüchtete ohne Prüfung einfach zurückzuschicken, verletzt deutsches, europäisches und internationales Recht. Es ist ein Grundgedanke des Flüchtlingsrechts, dass jeder, der an eine europäische Grenze kommt, ein Recht darauf hat, dass sein Fall zumindest geprüft wird. Das Asylrecht ist ein Recht für den Einzelfall. Der Einzelne, der vor Verhältnissen flieht, die ihn als Menschen gefährden, dieser Einzelne hat Rechte. Und es ist vor allem die Sprache von Friedrich Merz, die zeigt, dass seine Politik dieses Grundverständnis angreift. Die Geflüchteten werden hier statt zur Rechtsperson zur Masse, die abgewehrt werden muss mit einem Zustrombegrenzungsgesetz. Mit einer solchen kompromisslosen Sprache der Entmenschlichung hat auch die AfD angefangen. Die Frage ist nun, was steckt hinter diesem gefährlichen Sprachspiel? Ist Friedrich Merz einfach der Trump-Aktivismus zu Kopf gestiegen, nach dem Motto, das will ich auch mal mit einem Federstrich die Probleme einer Nation lösen, ganz egal wie blatt und unseriös die eigenen Rezepte sind? Oder besteht die Gefahr, dass aus der gemeinsamen inhumanen Sprache gleiche Taten folgen, nicht nur einmal, sondern öfter? Denn die Zustimmung der Falschen von der AfD ist ja scheinbar kein Problem mehr, wenn man die gleiche militant kompromisslose Sprache spricht. Das jedoch ist nicht nur doppelt falsch, sondern doppelt gefährlich für die Demokratie. Denn wir haben es dann nicht mehr nur mit rechtsradikalen Verfassungsfeinden zu tun, sondern mit bürgerlichen Politikern, die den Verfassungsfeinden die Demokratie ausliefern.
Der gestrige Bundestagsbeschluss für dauerhafte Grenzkontrollen löst jetzt auch international Protest aus. Die Regierung in Luxemburg kündigte heute an, dagegen bei der EU-Kommission Einspruch einzulegen. Innenminister Gloden sagte, Luxemburg habe täglich 250.000 Pendler, die aus Deutschland, Frankreich und Belgien zur Arbeit kämen. Kontrollen an den EU-Binnengrenzen seien daher nicht der richtige Weg. Deutschland kontrolliert schon jetzt die Grenze zu Luxemburg, allerdings zeitlich befristet. Dauerhafte Kontrollen müssten bei der EU beantragt werden. Die Innenminister der EU beraten heute in Warschau über die Migrationspolitik. Auf der Tagesordnung stehen aber auch Gespräche über Verstöße gegen die Rechtsstaatlichkeit in Mitgliedsländern wie Ungarn. Außerdem dürfte es auch Diskussionen um die verschärften Grenzkontrollen in Deutschland geben, sowie um die Migrationsabstimmung gestern im Deutschen Bundestag.
Es gäbe viel Kritik bei den anderen EU-Staaten an der gestrigen Entscheidung in Berlin, sagt Bundesinnenministerin Nancy Faeser. So warnt beispielsweise ihr spanischer Kollege Fernando Grande Malasca vor einer Kettenreaktion runtergehender Schlagbäume. Und Luxemburgs Innenminister Leon Gloden fürchtet, dass wenn Deutschland sich für einen solchen Alleingang entscheidet, immer mehr europäische Länder sich darauf berufen und das europäische Asylsystem zusammenbrechen würde. Vor allem bei Deutschlands Nachbarn sorgen die Vorschläge der deutschen Unionsparteien für einige Irritationen. So sei es zwar prinzipiell gut für Europa, dass Deutschland in seiner Asyl- und Migrationspolitik robuster werde und auch mehr Abschiebungen durchführen wolle, meint beispielsweise der österreichische Innenminister Gerhard Karner. Aber Zurückweisungen an den deutschen Grenzen, das wäre illegal und würde von Österreich genauso wie illegale Migration bekämpft werden. Matthias Reiche, Warschau.
Die Saarbrücker Bürgerämter bieten einen neuen Service für über 65-jährige und gesundheitlich beeinträchtigte Menschen an. Wie die Landeshauptstadt mitgeteilt hat, brauchen sie an einzelnen Tagen keinen Termin. Dann können sie beispielsweise Pässe und Anwohnerparkausweise beantragen oder ihren Wohnsitz anmelden. Der erste Seniorenvormittag findet bereits morgen statt, und zwar im Bürgeramt Saarbrücken City zwischen 8 und 10 Uhr. Weitere Termine sind in Planung. Keine freie Arztwahl für Menschen mit körperlichen und geistigen Behinderungen im Saarland. Das kritisiert der Landesbeirat für Belange von Menschen mit Behinderungen im Saarland, weil die baulichen Voraussetzungen in den Arztpraxen im Land schlichtweg nicht vorhanden sind, so Michael Schmaus vom Landesbeirat im SR3-Interview.
Ja, behinderte Menschen stoßen bei Arztbesuchen natürlich, wenn sie körperlich eingeschränkt sind, auf enge Räumlichkeiten, zum Teil auf möglicherweise nicht vorhandene Aufzüge, auf beengte Situationen in Wartezimmern. Also bei vielen Arztpraxen ist es ganz, ganz schwierig möglich, mit dem Rollstuhl überhaupt richtig reinzukommen. Dann geht die Problematik weiter. Bei entsprechenden Untersuchungsmöglichkeiten sind Arztpraxen oft nicht für Menschen mit Rollstühlen ausgerichtet, um beispielsweise Untersuchungen auch entsprechend vornehmen zu können. Das gibt es auch in der gynäkologischen Versorgung, ist das ein großes Problem, aber auch unter Umständen bei Zahnärzten und auch bei Augenärzten.
Die HG Saarlouis und Kapitän Lars Walz trennen sich nach 6 gemeinsamen Jahren zum Saisonende. Wie der Verein mitgeteilt hat, konnten sich beide Seiten nicht auf eine Fortführung des Engagements verständigen. Der sportliche Leiter der HG Saarlouis, Altmaier, sagte, man verliere mit Walz einen verdienten Spieler. Er sei in den vergangenen Jahren eines der Gesichter der Mannschaft gewesen. Walz äußerte sich enttäuscht über das Scheitern der Gespräche. Der 27-Jährige sagte, er hätte der HGS gerne weiter beim Ziel geholfen, in der zweiten Bundesliga zurückzukehren.